SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Grosser Druck auf die Uni Zürich. Die Kündigung von einer Professorin rund um den Fall Mörgeli macht sie keine gute Falle. Eine neue Stossrichtung bei Literatur. Die Stadt Zürich schließt das einzigjährige Museum der Schweiz zugunsten von einer Werkstatt für die Jungen. Schlaflose Nächte wegen Kirchengeläut. Anwohner von Zürcher Rosengartenstrasse können ausgerechnet wegen dem Glockenschlag von reformierten Kirchen nicht einschlafen. Und Aufklärung für Eltern von behinderten Kindern. Sexualtherapeutin Esther Elisabeth Schütz bricht Tabus. Das Wetter, morgen wechseln sich Sonne und dichte Wolken ab bei milden 16 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Die Entlassung von einer Professorin an der Universität Zürich steht rechtlich auf wackeligen Beinen. Das hat einer der renommiertesten Arbeitsrechtler der Schweiz gegenüber dem Regionaljournal gesagt. Die ganze Affäre um die Entlassung von Iris Ritzmann und Christoph Mörgeli läuft bei der Uni offenbar immer mehr aus dem Ruder. Eine Stellungnahme, die die Uni Zürich selber für heute angekündigt hat, ist immer noch nicht eingetroffen. Hans-Peter Quenzi.
Iris Ritzmann hat immer noch Journalist im Zusammenhang mit der Affäre Mörgeli Zugang zum Rechner von der Uni gegeben. So hat die Uni in ihrer Mitteilung die letzte Woche die Kündigung begründet. Unterdessen weiss man, Iris Ritzmann hat dem Journalist einfach Zugangsdaten gegeben zu einem Programm, das von mehreren tausenden Studenten und Mitarbeiterinnen gebraucht wird. Für den Professor Thomas Geiser, Leiter vom Institut für Arbeit und Arbeitsrecht an der Uni St. Gallen, wirft die Begründung von der Uni darum schon ein paar Fragen auf.
Wenn jetzt spezifisch auf einzelne Datenbanken, die vertraulich wären, Zugriff gegeben worden wäre, dann wäre das unter Umständen der Datengrund für eine Kündigung. Allerdings, wenn das einfach die allgemeine studentische Datenbank ist, ist das ein bisschen sehr merkwürdig.
Noch viel merkwürdiger ist für ihn aber, wie die Uni das Ganze finanziell will regeln. Sie verlangt nämlich von der Iris Ritzmann einen Jahreslohn zurück und will ihre während der Kündigungsfrist von 6 Monaten keinen Lohn mehr auszahlen.
Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Bei einer ordentlichen Kündigung mit Freistellung ist selbstverständlich, dass der Arbeitgeber seine Verpflichtungen, nämlich die Lohnzahlungspflicht, weiter nachkommen muss, also weiter Lohn zahlen muss.
Wenn der Uni Zürich durch das Verhalten von der Iris Ritzmann einen finanziellen Schaden entstanden wäre, dann könne das die Uni nicht einfach mit dem Lohn verrechnen. Dazu braucht es ein separates Verfahren, wo der Schaden genau nachgewiesen werde. Eine ordentliche Kündigung, ohne dass der Lohn gezahlt werde, von so einem Fall hätte er noch nie gehört, sagt Thomas Geiser, immerhin einer der bekanntesten und erfahrensten Arbeitsrechtler der Schweiz. Kritik gibt es aber noch von vielen anderen Stellen. Die Uni hätte mit der Kündigung von der Iris Ritzmann einen politischen Druck nachgegeben und sie hätte bei der Untersuchung der Staatsanwaltschaft massenhaft Mails von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überlassen. Sehr viel Vorwürfe also. Die Uni hat angekündigt, dass sie heute eine Erklärung dazu abgibt. Bis jetzt ist sie aber immer noch nicht eingetroffen.
Die Stadt Zürich rechnet im nächsten Jahr mit einem grösseren Defizit als bis jetzt angenommen. Das Budget dürfte neu mit einem Minus von gut 230 Millionen Franken abschliessen. Das ist fast 18 Millionen schlechter als zuerst gedacht. Das grössere Defizit erklärt die Finanzverwaltung der Stadt unter anderem damit, dass sie wohl mehr Lehrpersonen anstellen muss und statt ab nächstem Jahr auch mehr muss zahlen für Sonderschulen. Keine Auswirkung auf das Budget 2014 hat dafür, dass das Hartturmstadion jetzt nicht gebaut wird. Die Kosten fallen zwar weg, es gibt aber schon wieder neue Projekte, wo die Stadt jetzt drin investiert. Die Gewerkschaft Unia hat am Zürcher Volkswirtschaftsdirektor Ernst Stocker eine Petition übergeben, wo es um Lohndumping geht. Die Petition verlangt Antworten auf die Frage, warum das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit nicht alle Möglichkeiten ausschöpft, zum Lohndumping zu verhindern. Und sie will wissen, was der Regierungsrat unternehmen will, um die Löhne in der Schweiz besser zu schützen. Über 10'000 Personen haben die Petition allein in den letzten 10 Tagen unterschrieben, teilt Unia mit. Gleichzeitig haben sich auch die Arbeitgeberverbände vom Kanton Zürich in einer Mitteilung zu Wort gemeldet. Sie fordern die Gewerkschaften im Kanton auf, um wieder auf einen konstruktiven Dialog zurückzukommen und auf, Zitat, plakative Scheingefechte zu verzichten. Für das neue Asyltestzentrum in Zürich übernimmt die Schweizerische Flüchtlingshilfe die ganze Rechtsberatung der Asylsuchenden. Die Flüchtlingshilfe wird von einer Berner Rechtsberatung, dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk und dem Verband für jüdische Vorsorge bei dieser Aufgabe unterstützt. Wie das Bundesamt für Migration mitteilt, haben die Gruppe den Zuschlag für die prestigeträchtige Aufgabe bekommen, weil ihre Offerte wirtschaftlicher gewesen wie die Konkurrenz. Die Flüchtlingshilfe hat im neuen Testzentrum den Auftrag, um die Asylsuchenden neutral zu beraten. Ab dem 1. Januar wird der Bund in Zürich testen, ob Asylverfahren schneller könnten erledigt werden. Ein Museum wie der Zürcher Strauhof ist in der ganzen Schweiz einmalig. Dort gibt es quasi Literatur zum Anlangen. Sei es in einer Ausstellung über den Goethe oder über das Heidi. Ende 2014 ist es aber vorbei mit dem Museumsbetrieb. Die Stadt Zürich wird im Strauhof lieber Workshops geben für 10- bis 18-Jährige. Cornelia Fankhauser.
Jul heisst das Projekt, das der oberste Kulturchef, der Peter Herrle, heute Nachmittag vorgestellt hat. Und Jul heisst «Junges Literaturlabor».
Kultur ist etwas Lebendiges. Heute schreiben Jugendliche SMS, sie haben eine andere Vorstellung von Sprache. Und ich glaube, dass wir im Literaturbereich und in der Literaturvermittlung auch auf das müssen und wollen Rücksicht nehmen und wollen in die Zukunft denken. Und darum wollen wir da ein spezielles, einzigartiges Angebot für Jugendliche schaffen, wo sie können mit der Sprache experimentieren.
Ab 2015 soll der Strauhof also ein kreativer Raum sein für Mädchen und Buben zwischen 10 und 18 Jahren. Mit Workshops, Diskussionen und Lesungen. Immer eng in Zusammenarbeit mit der Stadt Zürcher Schule. Dass es dort schon sehr viele so literarische Angebote gibt, das stört Peter Herrle nicht.
Nein, wie Sie wissen, ist der Schulplan sehr, sehr voll. Es ist nochmal etwas anderes, wenn Sie es in der Schule, im Schulumfeld selber machen, als wenn Sie es an einem neutralen Ort machen, wo auch Ihr Ort ist, wo Sie so gestalten können, wie es Ihnen wohl ist.
Das junge Literaturlabor im Strauhof ist zuerst einmal ein zweijähriges Pilotprojekt und es wird von zwei alten Hasen geleitet, nämlich der Gerda Wurzenberger und dem Richard Reich. Die beiden haben schon in der ganzen Schweiz sogenannte Schulhausromane mit Hunderten von Kindern geschrieben. Junge Autoren sollen also das Haus in der Zürcher Altstadt beleben, wo bis jetzt vor allem bei älteren Besucherinnen und Besuchern beliebt war. Rund 15'000 Literaturliebhaber sind jedes Jahr einmal eine Ausstellung anschauen. Das ist zwar nicht viel, aber kein Grund, um ein Museum zu machen, betont Peter Herrle.
Nein, es hat nicht mit der Quote zu tun. Ich glaube, Kulturpolitik macht man nicht allein über Zahlen. Das ist keine gute Kulturpolitik, sondern wir haben jetzt wirklich daran gedacht, wie können wir Jugendliche ansprechen, wie können wir sie ermuntern, zur Sprache zu finden und zur Literatur zu finden. Und wir haben das Gefühl, das ist jetzt das beste Konzept.
Ein Konzept, das auch noch einen Spareffekt hat. Für das Literaturmuseum Strauhof hat die Stadt Zürich jedes Jahr 1,3 Millionen Franken ausgegeben. Das neue Literaturlabor, das kostet 500.000 weniger. Dafür aber verliert die Stadt Zürich eines von ihren speziellsten Museen, wo vor allem in Fachkreis eine grosse Bedeutung hat. Und 13 Angestellte verlieren ihre Stelle. Der Peter Herrle verspricht, dass man ihnen bei der Stellensuche hilft.
Falls gewisse Leute keine andere Stelle finden sollten, gibt es im Personalrecht vorgeschrieben, welche Massnahmen wie Lohnfortzahlungen, Abfindungen usw. dann werden zum Trägen kommen. Aber wir werden versuchen, die Leute so gut wie möglich zu unterstützen. Und zum Glück hat man jetzt noch über ein Jahr Zeit, um ihnen helfen zu suchen.
Die Mitarbeitenden vom Museum Strauhof sehen das allerdings nicht so positiv. Und der Lukas Germann kritisiert, dass sie von der Schliessung bis heute Morgen gar nichts gewusst haben.
Wir sind nie im Vorfeld irgendwie einbezogen worden. Die Art und Weise ist wirklich nicht schön gewesen, wie das gelaufen ist. Das ist natürlich schon etwas, was grosse Wut ist. Aber was natürlich auch da ist, wir werden es auch nicht einfach so hinnehmen.
Zusammen mit dem VPOD werden die Angestellten vom Strauhof gegen Kündigungen und gegen die Schliessung vom Museum kämpfen.
Das Tiefbauamt vom Kanton Schaffhausen kommt jetzt unter ein Dach. Ab dem nächsten Jahr sind Verwaltung und der Unterhaltsdienst zusammen im kantonalen Werkhof im Schwitzersbild Schaffhausen daheim. In einem zweiten Schritt soll auch noch das Tiefbauamt vor Stadt Schaffhausen in den Werkhof zügeln, damit beide dann enger zusammenarbeiten können. Der Absturz von einem Motorsegelflugzeug bei Hütten im Kanton Zürich ist wegen einem Pilotenfehler passiert. Das zeigt der Bericht der Untersuchungsstelle SUST. Der 45-jährige Pilot ist vor anderthalb Jahren von Husen am Albis ausgestartet. Später sei sein Motorsegler in einen unkontrollierten Flugzustand geraten, wo man aber mit genug Erfahrung auch wieder hätte können auffangen, heisst es im Bericht. Es sei aber auch möglich, dass der Pilot wegen seiner Zuckerkrankheit nicht handlungsfähig war. Der Zürcher Veloprofi Franco Marvulli hört Ende Saison mit dem Spitzensport auf. Es fehlt ihm nach 15 Jahren der letzte Kick, hat er den Schritt begründet.
Irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, so, jetzt muss ich langsam so den Abschluss finden. Ich wollte eigentlich von einem Tag auf den anderen aufhören, aber ich denke, fast in der letzten Saison geniesse ich sie auch. Ich möchte die letzte Saison auch geniessen. Also einfach nochmal die ganze Kulisse mitzunehmen und mich zu freuen.
Der Bahnradfahrer hat 4 Weltmeistertitel gewonnen und ist 5-mal Europameister geworden. Seinen grössten Erfolg hatte der 34-jährige Marvulli aber 2004 bei den Olympischen Spielen in Athen gefeiert, wo er zusammen mit dem Bruno Risi im Madison die Silbermedaille gewonnen hat. Seinen letzten Wettkampf in der Schweiz bestreitet Franco Marvulli Ende November am Zürcher 6-Tage-Rennen. Im nächsten Sommer verabschiedet er sich dann aber noch von seinen Fans mit einem Auftritt auf der offenen Rennbahn zu Oerlikon.
Er will's werden. Sie will's bleiben. Der Filippo Lüttenegger fordert bei den Wahlen im Februar Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch raus. Im Regionalschall treffen sich die beiden zum ersten Streitsprüch überhaupt. Wie gut oder wie schlecht steht Zürich heute da? Welches sind die grössten Probleme für die Zukunft und wie kann man die lösen? Die SP-Stadtpräsidentin Corinne Mauch und der freisinnige Herausforderer Filippo Lüttenegger. Das Duell, den Freitag mal bis 6 Uhr im Regionalschall Zürich auf Hause auf SRF 1.
In 18 Minuten ist es 6 Uhr. Lastwagen um Lastwagen fahren jeden Tag in Zürich durch die Rosengartenstrasse. Der Strassenlärm lässt Anwohner seit Jahren schlecht schlafen. Ärgern tut man sich aber im Moment noch viel mehr über die Kirchenglocken im Quartier. Die Anwohner von reformierten Kirchen Zwipkingen, gerade neben der Rosengartenstrasse, regen sich so über den zünftigen Glockenschlag auf, dass sie jetzt sogar über rechtliche Schritte nachdenken. Und das, obwohl ihnen die Kirchengemeinde schon entgegengekommen ist. Christian Weissflug hat sich mit den Glockengegnern und ihren Befürwortern vor Ort getroffen.
Wer die Rosengartenstrasse der Auffahrt sieht, sie von Weitem. Wie auf einem Thron gebaut, liegt die reformierte Kirche mit ihrem spitzigen Glockenturm am Hang über der lauten Verkehrsachse. Oben im Quartier an der Wiebichstrasse vermischt sich der Lärm der Lastwagen unten auf dem Rosengarten und der Flugzeug oben am Himmel zu einem gleichmäßigen Rauschen. Zu jeder Stunde aber wird das Rauschen plötzlich übertönt. Einer, der die Glocke fast nicht mehr aushaltet, ist der Heinz Thüring. Er wohnt mit seiner Familie nur einen Katzensprung von der Kirche weg. In seinem Haus, das sein Urgroßvater vor 50 Jahren gebaut hat, kann der Heinz Thüring nur noch schlecht schlafen.
Wir haben so einen hohen Lärmpegel, dass man also eigentlich vorne raus gar nicht schlafen kann. Und hinten raus, ja, es geht. Ich habe meistens einen guten Schlaf. Aber wenn man eben mal nicht so gut schläft, dann zählt man jede Viertelstunde.
Auch seine Frau leidet unter dem Glockenschlag. Vor allem am Samstagabend, wenn es eine Viertelstunde lang läutet.
Dann ist es ja über 100 dB gemessen. Lauter als in einer Disco.
Seit vielen Jahren kämpft Familie Thüring vergeblich um ihre Nachtruhe. Ende Oktober ist die Kirchengemeindeversammlung ihnen zwar ein bisschen entgegengekommen, aber auch dieser Kompromiss breche für ihren Schlaf wenig, sagt Danita Thüring.
Dass wir jetzt vom 12 bis 6 keine Leute mehr haben, das nützt mir wie nichts, weil in dieser Zeit schlafe ich, dann höre ich es nicht. Ich brauche in dieser Zeit, wo ich schlafen will, Ruhe.
Das Bekannte an diesem Kompromiss: die Kirchenpflege, also die Exekutive der Kirchengemeinde, hätte der Familie Thüring ihren Wunsch erfüllen und die Glocke länger abstellen. Vom 7. am Abend bis am 7. am Morgen. Die Kirchenpflegspräsidentin Bettina Sutter.
Ich weiss, dass die Kirchengemeinde Paulus, die Kirchengemeinde Matthäus, Oerlikon und Unterstrasse während der Nacht den Stundenschlag abgestellt haben und sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Wegen dem haben wir auch das Gefühl gehabt, das sei auch für uns ein gangbarer Weg.
Kirchengemeindeversammlung aber hat den Vorschlag von der Kirchenpflege abgelehnt und entschieden, die Glocken sollen nur noch von Mitternacht bis um 6 Uhr am Morgen schwiegen. Ganz gegen diesen Kompromiss war der Claude Bollier. Er hat an der Versammlung den Antrag gestellt, dass die Glocken weiterhin die ganze Nacht läuten sollen. Die Kirchenglocken haben eine grössere gesellschaftliche Funktion.
Die Kirchenglocken läuten nicht wegen dem Stundentakt, sondern weil die Lebenszeit bewusst gestaltet werden soll. So ist ja auch das Kirchenglied entstanden. Man hat eigentlich den Menschen darauf hinweisen, dass sein Leben begrenzt ist und dass er bitte daran denken soll und zu bestimmten Arbeitszeiten soll einkehren soll. Es gibt ja das Arbeitsglied.
Darum können ich nicht die Kirchengemeinde allein über das Glockenglied bestimmen.
Man kann von mir aus gesehen die Glocken abstellen. Aber dann finde ich, muss es eine Diskussion geben in der Bevölkerung. Sollen die Kirchenglocken nicht mehr läuten?
Am Claude Bollier seine Lösung für den Glockenstreit wäre eine Volksabstimmung im Quartier oder auch in der ganzen Stadt Zürich. Bis zu so einem Entscheid kann es aber noch lang gehen und die Geduld der Glockengegner geht zu Ende. Der Heinz Thüring und seine Frau wollen zwar nochmals Gespräche mit der Kirchengemeinde suchen, aber sie prüfen auch rechtliche Schritte mit Hilfe der Lärmschutzverordnung. Im Glockenstreit von Wipkingen dürfte es darum noch lang gehen, bis zum letzten Schlag.
Der Beitrag von Christian Weissflug. Das ist das Regionaljournal Zürich Schaffhausen auf dem Eis. Mit den eigenen Kind über Sexualität reden, sie aufklären, ohne zu fest reinreden, das ist wohl für alle Eltern eine Herausforderung. Für Eltern von Kind mit einer geistigen Behinderung ist es aber nochmal eine Stufe schwieriger. Der Verein Insiemet Zürcher Oberland organisiert darum eine Arbeit, wo die Eltern können Fragen stellen können. Auskunft gibt dort die Sexualtherapeutin Esther Elisabeth Schütz. Sie war eine der ersten, die Sexualtherapie für behinderte Jugendliche angeboten hat und leitet das Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie zu Oster. Nicole Freudiger hat mit ihr über ein Tabu geredet.
Sie sind Sexologin, Esther Elisabeth Schütz, und beraten seit über 30 Jahren Jugendliche mit geistiger Behinderung und auch ihre Eltern. Was ist denn so die grösste Schwierigkeit, das grösste Problem bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung und Sex?
Die Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung, die sind im Entwicklungsstand, entsprechend ihrer Behinderung, so ungefähr zwischen 6 und 12 Jahre alt. Und das ist das Entwicklungsalter. Nur im Lebensalter sind sie 15, 16, 17 und sind im Lebensalter, wie andere Jugendliche auch, mit dem Thema Sexualität konfrontiert.
Da haben wir also einerseits in der geistigen Entwicklung ein Kind und andererseits einen Jugendlichen, der seine Sexualität erforschen will. Für die Jugendlichen, was heisst denn das? Wo muss man ihnen helfen, ihre Sexualität dann zu entwickeln?
Also zuallererst ist natürlich, in der Pubertät kommt ja die Selbstbefriedigung, also die Gestaltung der Sexualität wird von Kind auf gelernt und dann kommt sie so ins Bewusstsein. Das heisst, das Entdecken vom, rund ums eigene Geschlecht, das Entdecken von der sexuellen Erregung, von Orgasmen haben. Da sind auch Buben und Mädchen mit einer Behinderung unterwegs und lernen das. Und dass sie da in dem Kontext wie unterstützt und gefördert werden, dass sie wissen, das gehört zu ihnen und dass das etwas Positives ist.
Ist denn die Sexualität bei Jugendlichen mit geistiger Behinderung die gleiche wie die bei, in Anführungs- und Schlusszeichen, normalen Jugendlichen?
Ja, natürlich. Nur der Unterschied ist, Jugendliche, die jetzt nicht die Behinderung haben, die sind in Peers unterwegs, die sind auf dem Internet unterwegs, die haben ganz viele Informationen dazu. Und man traut es ihnen zu, weil sie gehen zu uns schon klar, hey, ich bin cool unterwegs und Sex interessiert mich. Hingegen die anderen, wenn sie noch so in ihrer Kindlichkeit sind, dann schauen wir manchmal nicht mit dem Blick und gleich braucht sie da wie positive Bestätigung. Du hast die Sexualität wie andere auch und kannst sie auch leben.
Jetzt ist es ja für Eltern schwierig, wenn die Jugendlichen ihre Kinder in die Pubertät kommen, mit einem eigenen Kind über sexuelle Befriedigung oder Selbstbefriedigung zu reden, da haben ja auch eigentlich alle Eltern ein bisschen Mühe. Jetzt ist es bei geistig Behinderten wahrscheinlich noch mal einmal schwieriger.
Ja, zum Glück übrigens haben sie Mühe, weil kein Jugendlicher will, dass die Mutter fragt, wie geht es dir in der eigenen Sexualität. Also Ausfragen geht nicht. Und das heisst jetzt nicht über die Ausfragen, sondern nur allein mal über das Wissen, also den Blick mitnehmen. Mein Sohn ist unterwegs mit dem. Und dann bietet sich ja heute zum Glück, die Medien bringen uns immer wieder Informationen, wo man unverfänglich auch so etwas einmal aufnehmen kann. Oder vielleicht auch über die Hygiene, dass man wie Botschaften mitgeht, hey, das ist gut. Das machen Erwachsene auch. Und du wirst grösser. Und du kannst dein Geschlecht, dein Penis oder deine weibliche Scheide, Klitoris, genauso berühren wie das Gesicht und den Arm und den Bauch auch. Und das gibt auch sexuelle Lust. Und das entdeckst du für dich.
Also das heisst aber auch für die Eltern zum Beispiel mit ihrem Kind, das geistig behindert ist, mal ein Bravo anschauen oder ein Aufklärungsbuch anschauen?
Ja, sicher, oder? Die mindestens umliegen lassen. Und zwar, eben, das sage ich nicht nur in Bezug zu der Entwicklung, wo man vielleicht in der Entwicklung noch wie Globibücher oder anders anschauen und den Teddybär im Bett hat, sondern eben Bravo oder wirklich sonnige Aufklärungsliteratur, wie andere Jugendliche auch haben. Weil auch, das heisst, sie einführen in die Welten, wo sie auch umgehen. Und das Zimmer so einrichten, wie ein anderer Jugendlichen auch.
Jetzt hat Sexualität, und wir haben es vorher von Selbstbefriedigung gehabt, die ganz wichtig ist, immer auch damit zu tun, mit einer Beziehung. Jetzt ist ja eine Beziehung für geistig Behinderte wahrscheinlich nicht gerade das Einfachste. Was gibt es denn da zu beachten, auch als Eltern? Wie kann man das ermöglichen oder was muss man da verhindern?
Ich glaube, zuallererst müssen wir uns wie von dem zerplatzten Traum ein bisschen verabschieden, oder? Dass Eltern natürlich denken, der wird nicht so wie ich einmal später. Und das heisst, er wird auf eigene oder sie wird auf eigene Art dann ihre Liebesbeziehungen zu gestalten. Das heisst, verlieben tun sich Jugendliche mit einer geistigen Behinderung genauso. Und sie da auch unterstützen und nicht vom eigenen Traum ausgehen, wo eben zerplatzt ist, das muss dann heben und das sei ewig und das werde wunderbar, sondern ihnen gestatten, dass sie wie andere auch experimentieren und mit dem werden können umgehen, auch wenn sie mal traurig sind, wenn etwas nicht so kommt, wie sie möchten.
Das heisst aber, experimentieren in einer Beziehung, eben Sexualität ausleben mit jemand anderem, nicht nur Selbstbefriedigung. Und da kommt immer das Thema Verhütung gerade sofort. Wie viel darf man reinreden, wie viel muss man reinreden als Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung?
Also es ist ja interessant, ich habe eine junge Frau mit einer geistigen Behinderung begleitet und die hat dann Pillen genommen zum Verhüten und ich habe sie gefragt, weißt, wieso nimmst du die? Und sie hat dann als erstes gesagt, ich habe kein Böckeli mehr. Dann habe ich gefunden, das ist schon mal toll, wenn du das hast. Und was ist es denn sonst? Weil sie hat gewusst, sie hätte keinen Freund und dass das nicht eine Pille ist für Baby zu haben, sondern eine Anti-Baby-Pille. Und da haben wir ein gutes Gespräch gehabt und sie hat nachher gesagt, jetzt weiss ich, warum ich die nehme, weil die anderen haben so keine Angst mehr. Und ich habe sie sehr bestätigt und habe gesagt, da leistest du ganz eine gute Arbeit. Die anderen müssen nicht mehr Angst haben. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir vor mir jetzt über die ganzen Verhütungsmittel mit ihnen reden, dass wir sie ernst nehmen, dass sie es gut machen und dass auch eine Jugendliche mit einer geistigen Behinderung, wenn sie einmal in ihrem Zimmer mit ihrem Freund küsst und schmust, dann wird die auch nicht einfach gerade ins erste Mal reingehen, wie wir und in unseren Köpfen stattfindet. Ich glaube, auch ein Stück Zutrauen und die Angst einmal ein bisschen hindern tun und dann im Laufe der Zeit eben das Thema auch aufnehmen.
Jetzt machen Sie das, wenn Sie am Anfang gesagt Esther Elisabeth Schütz schon seit über 30 Jahren die Arbeit mit Sexualität, mit behinderten Jugendlichen. Warum eigentlich? Was fasziniert Sie daran?
Also ich finde es einfach toll, wie ich von Ihnen immer wieder lerne. Sie sind so direkt, unverfänglich und klar. Und da werde ich selber wieder überrascht und komme selber weiter. Es ist ein Jugendlicher mit einer geistigen Behinderung, der jetzt gerade in der Therapie war bei mir. Mit dem habe ich dann auch mal getanzt, wir haben uns bewegt. Und während dem Tanz, wo er die Musik mitgebracht hat, hat er dann die Hosen ein bisschen runtergelassen. Und dann bin ich verschrocken und habe ihm gesagt, das machst du nicht. Und dann ist er verrückt worden. Und das nächste Mal, als er wieder in die Therapie kam, die Sexualtherapie, hat er das Heft unter dem Arm genommen und hat es auf den Tisch ausbreitet und hat gesagt, ich zeige jetzt Ihnen, da, der Justin Bieber macht das auch, das ist cool. Und quasi, so macht man es heute. Und dann habe ich wieder gemerkt, dass eben meine Ängste wichtig sind, in den Hintergrund stecken und mit dem gehen, was ist, so wie eben jugendliche Frauen und Männer heute ihre Sexualität gestalten und mit Neugier sie zu begleiten.
Die Sexualtherapeutin Esther Elisabeth Schütz die Frage gestellt hat Nicole Freudiger. Der Infoanlass für Eltern von geistig behinderten Kindern mit der Fachfrau findet heute Abend im Werkheim zu Uster statt. Anfangen tut er um 7:30. Der Jörg Zock von unserer Wetterredaktion hat die Prognose für die Region.
In der Nacht ist es nur noch selten nass und die Wolken lockern immer mehr auf. Dazu kühlt es auf 9 bis 7 Grad ab. Morgen am Donnerstag gibt es ein Gemisch aus Sonne- und Wolkenfeldern. Am meisten Wolken hat es im Unter- und Wieland und Schaffhausen. Am häufigsten zeigt sich die Sonne am oberen Zürichsee und im Oberland. Es wird morgen am Nachmittag etwa 16 Grad mild. Auf dem Rande gibt es 13 und auf dem Bachtel 12 Grad. Um Freitag ist es noch zum Teil sonnig, es wird einmal kurz föhnig und nochmal etwa 15 Grad mild. Am Nachmittag ziehen immer dicke Wolken auf und spätestens gegen die Abend bringen dann die auch wieder Regen.
Es ist Mittwoch, der 6. November. Das ist nochmal das Wichtigste vom Tag. Die Universität Zürich schweigt weiter zur umstrittenen Kündigung von einer Professorin rund um den Fall Mörgeli. Die Kündigung von stellvertretender Leiterin vom Medizinhistorischen Institut ist von vielen Seiten kritisiert worden. Der renommierte Arbeitsrechtler Thomas Geiser von Uni St. Gallen hat auf Anfrage sogar gefunden, dass die Kündigung rein juristisch wohl nicht verhebt. Morgen wird sich auch der Zürcher Datenschützer zum Fall äußern. Und die Stadt Zürich schließt das Literaturmuseum Strauhof und richtet dafür ein Literaturlabor für Jugendliche ein. Ab 2015 sollen in den Räumen vom Strauhof ganze Klassen oder auch kleinere Gruppen von 10- bis 18-Jährigen mit Schriftstellern zusammenarbeiten. Das Projekt mit dem Namen «Jul» wird einmal für 2 Jahre getestet. Die gut 12 Angestellten vom einzigen Literaturmuseum von Schweiz kommen die Kündigung über. Sie haben gegenüber dem Regionaljournal angekündigt, dass sie das aber nicht einfach so hinnehmen wollen. Das war das Regionaljournal von heute. Verantwortlich für die Sendungen war Peter Fritsche. Am Mikrofon Dorothea Simeon.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.